SRF 3.
Kämpfer für die Kinder dieser Welt. Die UNO lobt die diesjährigen Friedensnobelpreisträger, die junge Pakistanerin Malala und den Inder Satyarthi. Zu teuer und ein Risikofaktor. Eine Untersuchung zeigt, rund die Hälfte der Vergaben an externe Mitarbeiter in der Bundesverwaltung ist problematisch. Häuser bauen und verwalten und nicht nur ein lukratives Geschäft, es ist volkswirtschaftlich auch von Relevanz. Der Samstagmorgen wird eine verregnete Sache, dafür setzt sich am Nachmittag aus Westen trockenes Wetter durch. Am Mikrofon sind Daniel Hubacher und Karin Britsch mit den Nachrichten.
Die UNO hat den beiden Friedensnobelpreisträgern gratuliert. Beide seien wahre Kämpfer für die Kinder dieser Welt. Derweil hat der indische Friedensaktivist Satyarthi seine pakistanische Mitpreisträgerin Malala zur Zusammenarbeit aufgefordert. In einem Fernsehinterview lud er Malala dazu ein, zusammen mit ihm für Frieden auf dem indischen Subkontinent zu kämpfen. Malala setzt sich ihrerseits besonders für bessere Bildungschancen für Mädchen ein. In Hongkong demonstrieren erneut tausende Aktivisten für mehr Demokratie. Sie reagieren damit darauf, dass die Regierung geplante Gespräche zwischen Studentenführern und Regierungsvertretern abgesagt hat. Die stellvertretende Regierungschefin hatte gestern erklärt, ein konstruktiver Dialog sei nicht möglich. Das chinesische Außenministerium verurteilte die neuen Proteste. Der Bund beruft einen runden Tisch zur Ebola-Epidemie ein. Dieser diene dem Wissenstransfer zwischen den größeren Spitälern der Schweiz, sagte der Leiter der Ebola-Taskforce des Bundesamts für Gesundheit. Bisher hätten sich Ärzte und Experten aus 12 Spitälern angemeldet. Wer vom Flughafen Zürich mit einem Direktflug in die USA fliegt, darf keine elektronischen Geräte mit leerem Akku mehr dabei haben. Wie der Flughafen mitteilte, gelten die Maßnahmen ab sofort. Wer direkt in die USA fliege, könne am Abfluggate einer zusätzlichen Kontrolle unterzogen werden. Hintergrund der verschärften Sicherheitsmaßnahme ist die Sorge, dass Terroristen in leeren Akkus Bomben an Bord von Flugzeugen schmuggeln könnten. Der Zeichner der Figuren der Sendung mit der Maus ist gestorben. Der Schweizer Friedrich Streich starb im Alter von 80 Jahren in München, wie der Westdeutsche Rundfunk WDR mitteilt. Der gebürtige Zürcher lebte seit Jahrzehnten in Deutschland und hatte mehr als 330 Zeichentrickfilme für die Sendung mit der Maus in der ARD produziert. Streich zeichnete die orangefarbene Maus, den kleinen blauen Elefanten und die kleine gelbe Ente. Roger Federer hat sich beim ATP-Tennisturnier in Shanghai für die Halbfinals qualifiziert. Er gewann gegen den Franzosen Julien Benneteau 7:6 und 6:0. Im Halbfinale trifft Federer morgen Samstag auf den Serben Novak Djokovic. Und die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, liegt bei 8.390 Punkten, minus 1,1%. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 1.2095 gehandelt, der Dollar zu 95,90 Rappen.
Info 3 Abend.
Eine Pakistanerin und ein Inder, eine Muslimin und ein Hindu, eine erst 17-jährige Schülerin und ein 60-jähriger Mann. Die diesjährigen Friedensnobelpreisträger unterscheiden sich in vielem. Gemeinsam ist jedoch ihr Kampf für die Rechte der Kinder und Jugendlichen. Ein starkes Zeichen, das das Nobelkomitee da setzt mit der Vergabe des Friedenspreises, meint ARD-Korrespondent Jürgen Webermann.
Dieser Friedensnobelpreis ist ein großartiges Signal. Nicht nur, weil er mal wieder an echte Menschen geht und nicht an Institutionen. Nein, weil er gleich mehrfach eine ganze Region in Aufruhr versetzt. Und zwar in einem absolut positiven Sinn. Pakistan und Indien, das sind stolze Nationen, denen es schon immer sehr um ihre Außenwirkung gegangen ist. Kein Zufall also, dass die pakistanische Regierung sogleich verkündet hat, wie stolz sie doch auf Malala sei. Ein Mädchen, das einen Kampf führen musste, der eigentlich Sache genau dieser Regierung gewesen wäre. Der Preis ist aber vor allem ein Signal an die Kritiker und Verschwörungstheoretiker in Pakistan. Was hat sich Malala nicht alles anhören müssen? Agentin des Westens wurde sie genannt, Verräterin. Ihrem Vater wurde vorgeworfen, Malala auszunutzen, um im Ausland im Wohlstand leben zu können, und. Manchmal schien es, dass viele Pakistaner völlig vergessen hatten, über wen sie eigentlich redeten. Über ein 17 Jahre altes Mädchen, dem hinterrücks von Terroristen mitten ins Gesicht geschossen wurde, das einen wahrlich hohen Preis bezahlt hat für ihr Engagement. Der Friedensnobelpreis aber könnte jetzt eine Wirkung entfalten. Er könnte zumindest moderate Kritiker dazu bringen, Malala zu unterstützen und nicht mehr krude Theorien über sie zu verbreiten. Er könnte allen Mut geben, die sich wie Malala für die Bildung von Mädchen einsetzen. Ein extrem wichtiger Kampf in einem Land, das in immer größerem Maße von den Taliban bedroht wird. Um Außenwirkung geht es auch in Indien. Gerade in einer Zeit, in der die neue Regierung Investoren aus aller Welt anlocken und das Image des Landes kräftig aufpolieren will. Der Friedensnobelpreis erinnert daran, dass es auch hier noch extrem viel zu tun gibt. Kinderarbeit gehört zum traurigen Alltag. Kailash Satyarthi hat zehntausende Kinder aus Fabriken und Steinbrüchen gerettet und ihnen eine neue Chance gegeben. Auch wenn ihn die wenigsten Inder kennen, er steht von nun an als Symbol für den Kampf gegen Kinderarbeit. Die Regierung wird sich aufgerufen fühlen, diesen Kampf stärker zu unterstützen. Das Signal, das aus Oslo nach Neu-Delhi gesendet wird, ist also ein sehr starkes. Eines aber wird der Preis wohl kaum erreichen, die Beziehungen zwischen Indien und Pakistan nachhaltig zu verbessern. Gerade in diesen Wochen beschießen sich die Grenztruppen beider Länder in schöner Regelmäßigkeit. Zivilisten sterben. Es wäre schön, wenn der Friedensnobelpreis auch in diesem Sinne eine Wirkung erzielen und die Regierungen in Islamabad und Neu-Delhi etwas besänftigen würde.
Info 3 Abend.
Ein Haus bauen, ein Haus verwalten, ein Haus renovieren, das alles zusammen ist für die Volkswirtschaft nicht unbedeutend. Es schafft zum Beispiel viele Arbeitsplätze. Eine Studie zeigt nun, dass die Immobilienwirtschaft einer der größten Wirtschaftsfaktoren ist im Land. Klaus Bonanomi.
Vom Architekten über die Putzfrau und den Bauarbeiter bis zur Immobilienverwalterin arbeiten über 500.000 Menschen in der Immobilienbranche. 2,5 Millionen Gebäude im Gesamtwert von 2.500 Milliarden Franken stehen in der Schweiz. Allein schon nur diese zu verwalten, zu reinigen und zu unterhalten, kostet jährlich fast 50 Milliarden Franken. Weitere 50 Milliarden pro Jahr werden für den Bau neuer Liegenschaften aufgewendet. Das zusammen sind 11% des Bruttoinlandproduktes. Und Ansgar Gmür, der Direktor des Hauseigentümerverbandes, wählt einen Vergleich.
Hier geht es um gewaltige Summen. Der ganze Finanzsektor, der doch sehr wichtig ist für die Schweiz, hat auch 11%.
Dieser stattliche Wert kommt freilich nur deshalb zustande, weil alles Mögliche hinzugezählt wird. Vom Bau der Kanalisationsröhre auf dem Privatgrundstück bis zum Arbeitsaufwand der Baubewilligungsbehörden und des Hypothekenfinanzierers. Sogar auf 18% des Bruttoinlandproduktes kommt man, werden noch die gesamten Mietkosten und Eigenmietwerte dazugerechnet. Große Zahlen, die große Bedeutung des Sektors belegen sollen.
Man muss bedenken, 2007 ist die große Wirtschaftskrise durch Immobilien ausgelöst, bei uns in der Schweiz in den 90er Jahren. Und wenn etwas passiert im Immobilienbereich, da ist innerhalb eines Jahres sind dann hunderte Milliarden vernichtet. Da geht es sehr, sehr, sehr schnell.
In Auftrag gegeben hat die Studie der Hauseigentümerverband zusammen mit den Bundesämtern für Wohnungswesen und für Raumentwicklung. Die Zahlen sollen nun einfließen in die politische Debatte über die Regulierung des Immobilienmarktes.
Info 3 Abend.
Ohne externe Mitarbeiter geht's in der Bundesverwaltung kaum mehr. Jeder 10. Auftrag wird von Außenstehenden erledigt, vor allem im Informatikbereich. Die parlamentarische Verwaltungskontrolle hat diese Praxis nun unter die Lupe genommen und kommt zum Schluss: Externe Mitarbeiter sind teuer und unter Umständen auch ein Risikofaktor. Die Hälfte dieser Anstellungen seien deshalb unangemessen. Jetzt will die Politik handeln. Max Ackermann.
Auf 10 Vollzeitstellen kommt in den untersuchten Bundesämtern ein externer Mitarbeiter. Arbeit im Wert von fast 140 Millionen Franken wurde nicht von Leuten mit einem ordentlichen öffentlich-rechtlichen Arbeitsvertrag erledigt, sondern von Angestellten einer Drittfirma. Das sei in mehrfacher Hinsicht problematisch, findet die Geschäftsprüfungskommission des Ständerates, die die Untersuchung in Auftrag gegeben hat. Externe seien bis 50% teurer als interne Mitarbeiter. Bei heiklen Projekten könnten sie ein Sicherheitsrisiko darstellen und überhaupt wisse niemand genau, wer was wie lange mache. Möglicherweise werde so der vom Parlament gewünschte Personalstopp umgangen, argwöhnt der Urner Ständerat Markus Stadler.
Es scheint, dass hier im halbtransparenten Bereich eine Praxis sich eingeschlichen hat, die man wissentlich oder unwissentlich dazu benutzt hat, das Personalbudget zu umgehen.
Die Kosten für externe Mitarbeiter müssen nämlich nicht als Personalaufwand abgebucht werden.
Das ist aus Sicht des Parlaments nicht gut, das muss aufhören.
Vorgesehen sind externe Mitarbeiter eigentlich nur für kurzfristige Spezialaufgaben. Nun aber zeigt sich, dass viele für ganz normale Beschäftigungen herangezogen werden. Jede zweite solche Anstellung sei unangemessen, kritisiert die Parlamentarische Verwaltungskontrolle. 85% der externen Mitarbeiter sind im Informatikbereich beschäftigt, ausgerechnet dort, wo in den letzten Jahren besonders viele Unregelmäßigkeiten vorkamen. Einen direkten Zusammenhang will der Berner SP-Ständerat Hans Stöckli zwar nicht herstellen, aber im heiklen und teuren Informatikbereich müsse man besonders vorsichtig sein, dass jeder dritte Auftrag freihändig, das heisst ohne Ausschreibung, vergeben werde, das gehe gar nicht.
Je grösser die Summe ist, desto grösser ist auch die Gefahr des Missbrauchs. Und dementsprechend gilt es, dort Lücken zu schließen und die gesetzlichen Grundlagen zu arbeiten und dann auch die Kontrolle zu verstärken.
Die Geschäftsprüfungskommission fordert mehr Transparenz, rigorosere Sicherheitsprüfungen und eine korrektere Ausschreibung von Verträgen. Vom Bundesrat verlangt die Kommission eine Stellungnahme bis spätestens Ende Januar.
Das war Info 3 am Freitagabend. Morgen um 12 gibt es die nächste Ausgabe. Online sind wir unter srf.ch/news. Verantwortlich heute Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.